NDR Info. Die Reportage.
Der Mythos vom fahrenden Volk. Seelsorge für Sinti und Roma. Eine Sendung von Michael Hollenbach.
Maria Himmelfahrt. Im Kölner Dom herrscht dichtes Gedränge. Vor allem in der Seitenkapelle mit der Schmuckmadonna ist der Andrang groß. Mit Blumensträußen und Opfergaben nähern sich Roma dem Altar und beten Maria an.
Viele Jahre komme ich und heute ist Geburtstag von Maria und sind wir da, dass wir beten für unsere Gesundheit, für unsere Kinder, für unsere ganze Familie.
Maria hat geholfen mir über gesund, für Kinder, für alles. Für Glück, für alle.
So wie Adela, Mutter von 5 Kindern, sind die meisten Roma, die in den Kölner Dom gekommen sind, Muslime. Adela berührt und küsst die Steine neben der Schmuckmadonna. Die Mutter will der Gottesmutter ganz nahe sein.
Das hilft sehr viel, ja. Das hilft. Muss man dann nur daran glauben, das hilft.
Die allermeisten sind Muslime und es wird bei den Roma keinen Unterschied gemacht. Maria ist sozusagen die Muttergottheit, die bei allen verehrt wird, selbst bei Roma, die also keiner Religion und keiner Konfession angehören, ist das von Natur aus selbstverständlich.
Jan Opiela ist von der Deutschen Bischofskonferenz als Seelsorger für die Roma und Sinti eingesetzt. In Deutschland leben rund 60.000 meist alteingesessene Sinti sowie rund 50.000 Roma. Die meisten der Roma sind in den vergangenen 25 Jahren als Flüchtlinge oder Arbeitsmigranten aus den Balkanstaaten gekommen. Pfarrer Opiela weiß, dass viele muslimische Roma bei sich zu Hause eine Marienfigur stehen haben.
Weil sie gar nicht als christlich gesehen wird. Sie wird als Muttergottheit gesehen, die eben diesen Sohn Gottes und damit ja auch den Propheten bei den Muslimen zur Welt gebracht hat und eine Identifikation ist für eine Frau, die durchgehalten hat. Und das, glaube ich, ist der Dreh- und Angelpunkt. Eine Frau, die eben ihren Sohn bis ganz zum Schluss begleitet hat und zu ihm gehalten hat. Und da können sich ganz viele hier, besonders die Roma-Frauen, identifizieren, weil sie auch vielfach von den Männern alleingelassen sind, teils mit einer relativ großen Kinderschar und sozusagen eben wie Maria durchhalten muss.
Hinter Opiela streicht die Roma-Frau Smirka mit ihrem Portemonnaie über den abgewetzten Stein.
Ja, dass das Glück bringt, dass man nicht ohne Geld bleibt und ja, das ist so.
Dass der Portemonnaie immer voll bleibt, das ist so die Tradition.
Smirka und ihr Mann Toni sind überzeugt, dass Maria ihnen auch finanziell Beistand leisten kann.
Ja, sonst wären wir nicht hier, wenn das nicht helfen würde.
Die muslimischen Roma bringen hier in den katholischen Dom eine auf dem Balkan geprägte Frömmigkeit mit, sagt Pfarrer Jan Opiela.
Eben dieses Berühren, dieses Reiben, man bringt Blumen mit für die Mutter Maria, aber man bringt auch die Grundnahrungsmittel mit, Öl, Zucker, Mehl und natürlich Kleidung, Kinderkleidung für den Kleinen und eben Bettbezüge, alles was Mutter Maria im Himmel braucht.
Und bis vor kurzem wurden auch Tiere mitgebracht, erzählt der katholische Diakon Bernd Dahmen. Auch er ist zuständig für die Seelsorge an Sinti und Roma.
Die früheren Jahre, da waren sehr viel Vieh, hauptsächlich Hühner. Und das letzte große, was ich selbst miterlebt habe, war ein Schaf, ein lebendes Schaf. Und da habe ich persönlich nur gesagt, mach bloß, dass er rauskommt, geh zum Rhein damit. Aber nichts ahnen. Kommen die nachher wieder, haben das Paket fertig und in dem Paket war ein geschlachtetes Schaf.
Bei den muslimischen Roma verbinde sich sehr stark ein islamischer Opferglaube mit der Marienfrömmigkeit, meint Dahmen.
Und Muslime, die nicht so sattelfest an Allah glauben, und die kommen dann hier zu uns, weil sie sehen, dass wir die Mutter Gottes verehren. Und dann meinen sie, wenn sie jetzt zu Maria kommen, die würde ihnen helfen, was Allah nicht gemacht hat.
Vielleicht ist das eine sehr christliche Sicht auf die Dinge. Gilt Maria im Islam doch als die Mutter des Propheten Jesu, aber eben nicht als die Mutter von Gottes Sohn. Doch den katholischen Diakon ficht das nicht an.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ah, die Mama auch. Jetzt hat die auch den Segen.
Ja. Der Diakon erteilt den muslimischen Roma, die zu ihm kommen, den christlichen Segen.
Wenn die das wünschen, Gott wird schon das Richtige entscheiden.
Hinter dem Diakon steht im Seitengang des Kölner Doms eine ältere Frau neben dem Altar und betet. Ihre Tochter hält ihren Ausweis und ein Schreiben an den Stein neben der Madonnenstatue.
Dass wir kriegen unsere Aufenthalt. Ich bin hier 26 Jahre, ich hatte keine Aufenthalt, aber die helfen uns und ich lebe hier mit meinen Kindern. Ich habe 8 Kinder. Ich bin hier glücklich.
Sagt die Frau und blickt zu der Statue der Schmuckmadonna auf.
Ich hoffe, nichts hoffe, ich glaube. Ich glaube und ich bitte und ich habe Wunsch, dass jetzt noch besser werden.
So. Jan Opiela steht in seinem weißen Ornat vor dem Altar und arrangiert die vielen Blumen.
Das sieht ja nicht so schön aus. Ne? Und es kommt leider kein Florist vom Dom und sortiert das. Ne? Und insofern müssen wir das selber machen, damit das ein bisschen wenigstens aussieht. Ne? Es bleibt dann so lange stehen, bis es anrüchig wird. Ja, es kommt dann in derartigen Mengen hier jetzt. Ne? Und teils nicht gebunden, sondern es wird einfach ein Blumenstrauß wird gebracht. Also die roten Rosen, die sind natürlich ganz häufig. Maria und Rosen, ne? Die Rose, die die Stachel hat, die Rose, die die Liebe hat, die Rose, die duftet. Die Rose, die aber natürlich mit dem Rot auch Blut und Schmerzen ausdrückt.
Beim Sortieren und Einordnen verliert Jan Opiela die Übersicht. Während der Pfarrer nun die Scherben der Blumenvase zusammenkehrt, steht Balthasar Eisenberg etwas abseits vom Altar.
Das ist ein Geburtstag von der Madonna und die hat mir viel geholfen. Und meine Glauben würde ich nie aufgeben an sie, weil sie hat ja meinen Sohn fast aus dem Tod aufgeweckt. Und das rechne ich hier hoch. Da komme ich, solange ich kann, jedes Jahr. Und bedanke ich mich herzlich.
Schon als Kind ist ihr Sohn schwer erkrankt. Einige Freunde, die er in der Klinik kennengelernt hatte, sind mittlerweile gestorben. Doch ihr habe die Mutter Gottes geholfen, ist Balthasar Eisenberg überzeugt.
Ich glaube daran und ich bete daran. Und Resultat ist dafür, dass mein Sohn heute 18 ist. Dass mein Sohn seine Abitur macht und von diesem böse und verdammte Krankheit ist im Moment keine Spur. Und ich denke, das ist die Maria, Gottes Mutter, und die hilft auch. Sehr wichtig, ich habe ihr rote Rose gebracht, Zeichen der Liebe.
Eine Rose nimmt sie wieder mit nach Hause für ihren Sohn, damit die Krankheit nicht wiederkomme. Eine andere Sintisa legt ihre Handtasche oben auf dem Altar ab. Jan Opiela erläutert, was da passiert.
Direkt vor der Schmuckmadonna werden auf der obersten Konsole Dinge abgelegt. Die bleiben da eine Zeit lang stehen und liegen. Die Eigentümer verschwinden teilweise mal in der Stadt, kommen dann eine Stunde wieder und holen die sich dann wieder ab. Man hofft, durch das lange Liegenlassen in der Nähe des Heiligen werden auch die Dinge da drin, auf die es ankommt, ganz besonders in den Blick genommen.
Auffällig ist, dass die Roma-Frauen sich rückwärts mit Blick auf die Schmuckmadonna entfernen.
Also man wendet dem Allerheiligsten nicht seine Rückseite. Und dann geht man zu den Kerzen und bei den Kerzen kommt es auf die Menge drauf an. Also jeder Wunsch ist ein Licht.
In der Seitenkapelle stehen mehrere Kerzenständer. In fast allen Halterungen leuchtet es. Die Frauen zünden Kerzen für jedes Familienmitglied an.
Bei den Muslimen fällt auf, dass das 10, 15, 20 Kerzen sind. Deshalb sind die hier auch von der Domverwaltung nur Drittel gefüllt, weil das sonst einfach hier das nicht packen würde. Und auch die Hitzeentwicklung, also eine derartige Säule hat. Wir haben hier jetzt schon so einen Brand gehabt. Das geht also dann nicht, ne?
Neben dem Altar beugt sich Diakon Damen über einen Tisch. Dort liegen in einer Schachtel viele kleine braune Stofffetzen.
Man ist der Meinung, das ist auch die Meinung der Romas und Sintis, das wäre in dem Kleid der Mutter Gottes, das wäre mal zerschnibbelt worden. Und das wäre der Rest. So, und so schneiden wir das und segnen das. So, und das ist so viel wie ein Medaillon oder sowas.
Der Andrang ist groß. Viele wollen gern ein Stück von dem Stoff.
Ja, das haben wir anderen abgeguckt, muss ich ehrlich sagen. Weil wir haben uns gewundert, in anderen Kirchen, nicht hier in Deutschland, sondern Frankreich. Was machen die da? Das Volk spricht das an. Das ist für uns das Billigste. Wir müssen ja auch wirtschaftlich denken. Das Geld müssen wir nämlich im Dom abgeben.
Der Seelsorger drückt einer jungen Frau einen kleinen Lappen in die Hand. Und er ermahnt sie.
Aber das müssen sie verwahren, nicht wegschmeißen.
Nein.
Das ist wie ein Talisman. Mhm. Viele tun es ins Portemonnaie und das soll einen beschützen.
Obwohl er nun schon seit 25 Jahren in der Seelsorge tätig ist, verspüre er immer noch eine gewisse Distanz.
Wir sind ein Gatsche. Das heißt, wir sind Fremdlinge und bleiben es auch. Wenn Schwierigkeiten da sind und die wollen wir schlichten, sagen wir mal, das gibt Ärger, dreht man sie am besten rum und geht. Und die wollen das unter sich klären.
Heute wendet sich der Seelsorger immer wieder den Kindern zu, die mit ihren Eltern in den Kölner Dom gekommen sind.
Wie alt ist er?
Ein Monat.
Meld du dich. Sonst kümmert sich kein Mensch um dich.
Ortswechsel, Germershausen im südniedersächsischen Eichsfeld. Nationaldirektor, so lautet sein offizieller Titel, Nationaldirektor Jan Opjela ist mit seinem Wohnwagen in den Wallfahrtsort gekommen. In Germershausen betreut er eine Gruppe von rund 70 Sinti, die das Wochenende hier verbringen.
Das ist mein Wohnwagen. Hier, das können Sie sehen. Das ist ein von einem Sinto abgekaufter Wohnwagen und umgebaut. Habe ich umgebaut zu dem, was man so braucht. Das sind hier, sehen Sie ja, Ablagen und viele solche Ablagekästen. Da sind alles Spiele drin, Katechesematerial, Liederbücher, also alles, was man braucht, sozusagen Kirche auf Tour. Ne?
Der Wohnwagen, ein älteres Modell, ist hübsch hässlich. Himmelblau wechselt sich mit Rosa und Lindgrün ab. Draußen steht der Spruch, unterwegs im Auftrag des Herrn. Drinnen ist nur Platz für das Nötigste.
Ne? Ein richtiges Bett, wo man richtig schlafen kann, auch wenn man schon mal älter ist.
An der Wand hängt ein großes Porträt.
Das ist ein spanischer Gitano, der in den Wirren des Bürgerkrieges, also von den Anarchisten, festgesetzt worden ist, weil er sich weigerte, von seinem Glauben abzuschwören und besonders seinen Rosenkranz abzugeben. Der ist hier in der Mitte dargestellt, bis eben zu seinem Tod, Foltertod durch die Anarchisten. Und da sieht man ihn dann, wie er den am Rosenkranz festhält.
Jan Opjela hat auf seinen Fahrten immer viele Rosenkränze dabei, um sie an die Roma und Sinti zu verteilen.
Maria ist der Dreh- und Angelpunkt bei allen Rom-Gruppen, egal ob es jetzt orthodoxe, katholisch oder auch evangelische Christen sind, ob es Muslime sind oder ob es Rom-Gruppen sind, die keine Religion mehr offiziell hatten. Und für alle ist Maria das verbindende Element, sozusagen die Gottheit, die alle Rom-Gruppen verbindet.
In seinem Wohnwagen hängt ein Kruzifix. Eine Madonna sucht man hingegen vergeblich.
Hier bei mir gibt es hier so eine kleine Herrgottswinkel um die Ecke. Maria ist da nicht vertreten, weil die bei irgendeinem Bremsmanöver hat die hier den Abgang gemacht und hat sich in 1000 Teile zerlegt. Und deshalb habe ich jetzt einen etwas massiveren aus Polen, einen Jesus, der im Leiden eine Rast macht. Ein dort ganz beliebtes Bild. Der ist massiver, wenn er fällt, geht er nicht kaputt, weil er aus Holz ist. Ne? Jesus. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich muss das mal transportieren.
Der Seelsorger sucht Sachen zusammen, die er noch braucht. Der Pfarrer ist heute Abend zuständig fürs Grillen. Also schleppt er Getränke und Würstchen zum Festzelt. Die rund 70 Sinti, die nach Germershausen im Kreis Göttingen gekommen sind, stammen fast alle aus nur zwei Familien.
Es wird immer in Familie gereist. Es ist immer im Familienverbund. Und die kleinste Einheit ist immer zwei- bis dreistellig. Das ist mal klar. Ne? So.
Die Sinti hier seien zwar alle katholisch, aber...
Ich erlebe sie als eine sehr familiengewandte, ins Persönlich gehende Frömmigkeit. Ne? Also Kirche, Organisation haben die Sinti und Roma nicht nötig. Und von daher sind wir ja irgendwie notwendig, aber nicht überlebensnotwendig. Ne? Das macht die Familie im Großen und Ganzen, macht die das schon selber.
Ja, wir haben jetzt alles hier erstmal hergebracht.
Unter dem Rost glüht schon die Holzkohle. Der Pfarrer, der die Würstchen mitbringt, wird erwartet.
Also wir grillen heute.
Einer der Initiatoren dieses Wochenendes ist der Kölner Ingo Reinhardt.
Man fährt nie alleine raus, das macht keinen Sinn. Man fährt ja immer mit einer Familie oder man trifft sich dann woanders.
Der 54-Jährige betont, dass er zu der Großfamilie der Reinhardts gehört, die, vor allem wegen Django Reinhardt, berühmt ist für ihre Musik.
Wir sagen selber Zigeuner, selbstverständlich. Wir sind im Globalen, sind wir Zigeuner. Stört uns auch nicht.
Früher waren die Sinti fast das gesamte Jahr über unterwegs.
Die Tradition macht es aus. Wenn wir auf Reise sind, ist das ein wahnsinnig schönes, freies Gefühl. Viele können ja nicht mehr. Als die Kinder zur Schule gingen, ging es nicht mehr.
Die Tradition verändert sich, sagt Lena Latze, die aus Bremerhaven stammt.
Meine Eltern selber waren Scherenschleifer. Die sind immer noch rumgereist bis 1980. Und wir waren mit 9 Kindern zu Hause. Wenn das Geld ein bisschen knapp war, sag ich mal, für Arzt, Apotheke oder so, dann ist man eben zur Kirche gegangen, kleine Kerze angesteckt. Und dann war das Babychen auch schon wieder heile, ne? Es hat gewirkt. Unsere Gottesmutter hat uns überall mithin begleitet.
Als Kind sei sie mit ihren Eltern im Wohnwagen ständig unterwegs gewesen, auch in den Niederlanden und Belgien, wo Verwandte wohnen. Wenn die Familie irgendwo Zwischenstation machte, dann gingen die Kinder für ein paar Tage oder Wochen zur Schule. Sie hatten immer ein Schulheft dabei. Darin wurde dann eingetragen, was sie in der Zeit gelernt hatten. Doch die Zeit des Umherziehens ist vorbei, sagt die 49-Jährige.
Also was ich bei meinen Kindern halt nicht mehr gemacht habe, damit die auch einen ordentlichen Beruf lernen halt. Das war mir denn schon sehr wichtig, dass wir denn halt nur in den Ferien gefahren sind.
Ihren Wohnwagen musste die Familie vor ein paar Jahren verkaufen, um die Behandlungskosten für eine schwere Erkrankung bezahlen zu können.
Es ist so eine Art Heimweh, ne? Nach früher, nach Kindheit.
Ihre mittlerweile erwachsenen Kinder würden, wie andere Deutsche, im Urlaub nach Mallorca fliegen. Sie habe da eine andere Sehnsucht.
Man möchte am liebsten, wenn die Sonne rauskommt, gleich wieder anspannen und dann, so wie die Vögel, gleich loslegen. Ne?
Doch diese Tradition gehe verloren. Man könne nicht alles haben. Wenn man wolle, dass die Kinder zur Schule gehen und einen vernünftigen Beruf erlernen, dann müsse man auf eine gewisse Romantik verzichten, sagt Lena Latze etwas wehmütig. Als die Reinhardt-Kombo im Saal mit der Musik beginnt, scheint bei Lena Latze die Wehmut zu verfliegen.
Ohne Musik geht gar nichts. Also früher haben die von Musik gelebt. Ich sag mal, die Generation über mir, die konnten nicht zur Schule gehen. Die Musik gehört einfach dazu. Die Seele vom Cinto besteht aus Musik. Also so empfinde ich es auch. Also die Geige ist ganz wichtig. Also wenn ein Deutscher diese Musik gehört hat und wenn er sich ein bisschen besinnt, dann merkt er dieses Feeling auch, auf jeden Fall. Also man müsste schon ganz kalt sein, wenn man dieses Gefühl nicht erfahren könnte bei der Musik.
Doch die Zeiten sind schwieriger geworden, sagt Ingo Reinhardt. Auf den meisten Campingplätzen seien sie nicht willkommen.
Mir ist es schon oft passiert, auch wenn wir mit angerufen haben und reserviert haben und es war alles in Ordnung und alles, was man uns dann gesehen haben, sagt man, nein, es war eine falsche Einladung.
Der Wind habe sich vielerorts gedreht, sodass die Sinti den Osten Deutschlands lieber meiden.
Weil die Rechtsradikalen werden ja immer mehr, oder? Und die Hemmschwelle wird immer weniger. Und darum ist auch die Angst da einfach, nachts mal überfallen zu werden. Und das ist auch real schon passiert.
Über Jahrhunderte waren die Sinti katholisch geprägt. Doch das löst sich immer mehr auf. Ingo Reinhardt ist enttäuscht von seiner Kirche.
Durch den Jahren hat sich das ein bisschen rauskristallisiert, dass die katholische Kirche viel, viel weniger gemacht hat, um für uns, mit uns, was zu bewegen und zu halten. Darum sind viele freie Christen entstanden, die ihre eigene Christentum hegen.
Die katholische Kirche hat ihre beauftragten Seelsorger. Doch die seien selbst keine Roma oder Sinti.
Wir wollen ja nicht missioniert werden. Wir wollen selber entscheiden. Und da hat man das Gefühl immer, dass da eine Entscheidung über uns getroffen wird.
Auch Franz Josef Schimmer kennt diese Distanz. Der Pastoralreferent kümmert sich im Bistum Aachen um die Seelsorge für Roma und Sinti.
Wir sind ja auch eine bürgerliche und deutsche Kirche oder eine von Nicht-Roma-Mentalität geprägter Kirche, die so ein bisschen fremd ist.
Mittlerweile ist in Deutschland nur noch eine Minderheit der Sinti in der katholischen Kirche. Die meisten haben sich evangelischen Freikirchen angeschlossen.
Wir nennen die dann manchmal Hallelujas, weil sie sehr charismatisch und begeistert den Heiland feiern. Das kommt ihrer Mentalität dann manchmal ein bisschen näher. Und leider schieben die dann die Mutter Gottes ein bisschen weg in die Ecke.
Die Hallelujas, wie der Katholik Franz Josef Schimmer die evangelikalen Christen nennt, treffen sich zum Beispiel in Hamburg-Bahrenfeld. Der Leiter der Sinti-Gemeinde Licht und Leben, der Sinto Christian Rosenberg, weiß um die katholische Vergangenheit.
Ich glaube, dass es damit etwas zu tun hat, dass man traditionell groß wurde mit dem Glauben. Wir wussten für uns als Katholiken, Anführungszeichen, war Maria die Mutter Gottes, zu der wir gebetet haben. Wir haben für uns schon unseren Glauben ausgelebt, aber wenn ich jetzt als Theologe das sehe, muss ich dazu sagen, dass wir eigentlich von der katholischen Lehre überhaupt nichts wissen.
Ein Gottesdienst in der Licht- und Leben-Gemeinde unterscheidet sich von einer katholischen Messe.
Vom Menschlichen her sind wir natürlich emotionale Menschen. Und ich denke, dass wir versuchen, auch authentisch zu sein. Wir sind nicht unbedingt so an steife Abläufe gewöhnt. Also wir sind schon spontan. Wir versuchen auch so ein bisschen Wärme reinzubekommen, Herzlichkeit. Das ist aber unser Wesen.
In der Licht- und Leben-Gemeinde leiten Sinti den Gottesdienst. Nicht Seelsorger, die von einer Kirchenleitung beauftragt wurden. Wobei manche Inhalte hier konservativer sind als in der katholischen Kirche. So beteiligen sich Frauen zwar am Gottesdienst, aber die Leitung der Gemeinde liegt ausschließlich in Männerhand.
Wir sehen das von der Bibel her so, Älteste waren immer Männer. Also ich kann in meiner Bibel nicht entdecken, dass dort steht Ältestin, also weiblich. Und von daher sage ich mal, das hat nichts mit einer abwertenden Funktion zu tun. So wie wir das verstehen von der Bibel, Schöpfungsordnung ist der Mann das Haupt und die Frau hat dort nicht die Aufgabe, in einer Gemeinde diese Leitungsfunktion zu haben.
Christian Rosenberg ist kein studierter Theologe. Der Sinto hat einige Fortbildungen absolviert, um die Gemeinde Licht und Leben zu leiten und hier zu predigen, wie an diesem Sonntag.
Das Thema heißt Scheinheiligkeit. Scheinheiligkeit. Wir sind ja immer so ehrlich. Scheinheiligkeit. Matthäus Evangelium, Kapitel 15, Vers 8. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Fromm schnacken und gottlos leben.
Rund eine Stunde lang liest der Prediger seiner Gemeinde die Leviten und ermahnt sie zu einem gottgewollten Leben. Die Sinti-Gemeinde im Hamburger Westen gibt es seit 12 Jahren. Die ersten Versuche freikirchlicher Missionare, Sinti und Roma für ihren Glauben zu gewinnen, reichen aber zurück in die 1950er Jahre.
Und am Anfang war da sehr viel Gegenwind. Man muss dazu wissen, dass es damals Rassenforscher gab. Und die sind vor dem Holocaust gekommen mit einer Bibel unter den Arm, haben unseren Sinti was von Jesus erzählt. Und letztendlich haben sie dafür gesorgt, dass diese Untersuchungen durchgeführt wurden, sodass 1940 der Abtransport stattgefunden hat. Dann kann man sich vorstellen, was da für ein Misstrauen war.
Das Misstrauen hielt bis 1962. Dann kam die Sturmflut. Robert Milchau von der Sinti-Gemeinde in Hamburg-Wilhelmsburg erzählt.
1962 in der Flut, da haben wir dann gemerkt, dass wir als Menschen einfach nicht so einfach leben, wie wir wollen oder wie wir können. Und das, was dann da ausgestreut worden ist an biblischem Wort, das ist aufgegangen. Da haben wir erkannt, wie schnell ein Leben zu Ende sein kann und da steht man vor Gott.
Robert Milchau erinnert sich, wie im Februar 1962 die Hamburger gegen die Wassermassen ankämpften. Eine Sintflut sei das gewesen, meint der 69-Jährige. 40 Sinti-Familien standen damals mit ihren Wohnwagen unmittelbar an der Waterkant.
Wir standen ja direkt auf dem Deich der Elbe. Und der Deich, der war ja ungefähr so, naja, ich schätze mal so einen Kilometer, nicht mehr breit. Und da wohnten wir in keinem Wohnwagen.
Als das Wasser immer näher kam, wurden die Sinti-Familien von der Polizei evakuiert. Sie kamen in eine Wilhelmsburger Schule, mussten ihre Wohnwagen zurücklassen. 3 Tage harrten sie in der Notunterkunft aus, die ebenfalls von Wasser eingeschlossen war. Dann wurden sie mit Booten ans sichere Ufer gebracht.
Und da sind wir genau an unserem Platz vorbeigekommen. Da habe ich gesehen, dass diese kleinen Wohnwagen, 3 Meter, 4 Meter, 5 Meter, ohne irgendeine Sicherung, die standen da, als wenn jemand die Hand darüber gehalten hätte. Kein Ofenrohr umgefallen, da war noch Feuer drin, nichts ausgegangen. Die Tiere, die dort drin waren, alle in Ordnung. Das Wasser war ungefähr 10 Meter vor und ungefähr so und so viel hinter. Genau wo die 40 Wohnwagen standen, stocktrocken. Und da haben wir dann doch gedacht, was für eine Bewahrung, wie Gott das mit uns meint und dass wir uns damit beschäftigen.
Robert Milchau spricht von einem Erweckungserlebnis. Damals seien die religiösen Dämme gebrochen. Die 40 Sinti-Familien wurden evangelikale Christen.
Wir haben dann uns nach der Bibel gerichtet und aus dem heraus ist dann später geworden, dass wir dann für unser ganzes Volk, was wir jetzt hier in Deutschland haben, missioniert haben.
Tatsächlich ist es ihnen in den vergangenen Jahrzehnten gelungen, viele Sinti und Roma vom freikirchlichen Jesusglauben zu überzeugen. Ausgangspunkt dieser ungewöhnlichen Bekehrungsbewegung ist die Hütte Geborgenheit in Georgswerder. Der Name ist Programm, denn das Gemeindehaus vermittelt den Sinti jene Geborgenheit, die sie außerhalb ihrer Siedlung oft vermissen. Dicht gedrängt sitzen hier jeden Sonntagabend rund 200 Sinti in Haupt- und Nebenräumen und verfolgen den Gottesdienst. Der Mädchenchor mit den schillernd blauen langen Kleidern sorgt für einen beschwingt bunten Gottesdienst. Die Sinti-Gemeinde ist jedenfalls begeistert und diskutiert in ihrer Sprache auf Romanes nachher über die Feier. Angelo Weiß, ein kräftiger Mann im schwarzen Anzug und mit streng zurückgekämmtem Haar, ist hier der Prediger, der Evangelist. Er schwärmt von seiner Gemeinde.
Wenn Sie reinschauen, beim Eingang, da steht drauf, nur für Sünder. Was ist unser Profil? Wir ärgern uns nicht so sehr, dass wir Fehler haben. Schwierig wird es erst dann, wenn wir die verstecken, krampfhaft. Und dann trainiert man sich so ein geheucheltes Christsein an, als ob alles in Ordnung wäre. Ich finde das ziemlich abstoßend, muss ich sagen.
Fast alle Gemeindemitglieder der Hütte Geborgenheit kommen aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Hier entstand 1982 die Siedlung am Georgswerder Ring. Damals zogen viele aus ihren Wohnwagen in die 44 rotbraun geklinkerten Einfamilienhäuser. So mancher Wohnwagen im Garten erinnert an vergangene Zeiten, an den alten Mythos vom fahrenden Volk. Doch die Wohnwagen werden höchstens noch zum Sommerurlaub angespannt. Die 400 Sintis der Siedlung sind längst sesshaft geworden und suchen, zumindest am Sonntagabend, in ihrer Gemeindehütte geistliche Geborgenheit und kulturelle Heimat.
NDR Info, die Reportage. Sie hörten eine Sendung von Michael Hollenbach. Der Mythos vom fahrenden Volk. Seelsorge für Sinti und Roma. Technik Elke Steinort. Produktion Rita Klostermann. Redaktion Florian Breitmeier.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.